Heute möchte ich einen Bereich der psychiatrischen Grundversorgung vorstellen, den, so glaube ich zumindest, viele Menschen überhaupt noch nicht kennen. Und zwar geht es um die Soziotherapie. Und damit wir auf die Fragen, was ist das, wo bekommt man das und so das Ganze, wer, wie, was, warum sozusagen, qualifizierte Antworten bekommen, habe ich heute mal wieder eine Gesprächspartnerin hierbei angehört. Und bei mir ist heute Karina Bielstein. Sie ist Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und sie ist Bereichsleiterin soziale und therapeutische Dienste beim Bildungsinstitut für Soziales und Gesundheit mit Hauptsitz in Recklinghausen. Karina hat viele Jahre mit Menschen mit psychotischen und Suchterkrankungen gearbeitet und mit ihr spricht sie heute über die Soziotherapie und erklärt uns mal ein bisschen, was das alles so beinhaltet und was das ist überhaupt. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo Karina, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir über dieses Thema sprechen können. Es ist wieder mal ein Thema, was aus der Hörerinnenschaft kam. Und ja, sag doch erstmal, ich habe dich so vorgestellt mit langen Wörtern, langen Sätzen. Fehlt da noch was oder ist es so schon ganz richtig?
Hallo Maria, herzlichen Dank für die Einladung erst einmal und für das Interesse zum Thema Soziotherapie. Ich bin gerade überlegen, ob es doch irgendwas zu ergänzen gibt. Also ich bin selbst vor ein paar Jahren zur Soziotherapie gestoßen und bin mittlerweile auch im Bundesverband Soziotherapie e.V. Landessprecherin in NRW und habe mich, ich weiß nicht, ob deswegen oder ob was zuerst kam, mich natürlich auch immer weiter in den Bereich der Soziotherapie eingearbeitet und mit den Richtlinien auseinandergesetzt und mit Krankenkassen. Und ich glaube, ich kann ein bisschen was dazu erzählen.
Das glaube ich auch. Wir hatten ja ein Vorgespräch und da hatte ich schon das Gefühl, boah, da gibt es ganz viel zu berichten. Fangen wir doch einfach mal direkt ganz banal an, ganz basal. Was ist Soziotherapie überhaupt?
Genau, das ist schon immer meistens so die erste große Hürde zu verstehen, was bedeutet es. Soziotherapie ist eine Krankenkassenleistung für Menschen mit psychiatrischen Störungsbildern, die darauf abzielt, stationäre Behandlungen zu vermeiden, zu verkürzen oder aber auch hinführen zu können zur Behandlung. Also nicht nur zur stationären, sondern zur generellen Behandlung. Also wenn wir uns das so vorstellen, es gibt viele psychiatrische Störungsbilder, bei denen Patienten und Patientinnen Schwierigkeiten zum Beispiel haben, das Haus zu verlassen oder den Weg alleine zu bewältigen, aufgrund von Ängsten, von Zwängen und so weiter. Und da kann die Soziotherapie aktiv mit unterstützen in Form einer Handlungsanleitung und Training, irgendwann den Weg zum Beispiel zu erreichen oder aber jede Situation wird ganz individuell geschaut, wenn das Ziel ist, nicht mehr stationär gehen zu müssen oder zu wollen, dann müsste man natürlich erstmal genau schauen, okay, in welchen Momenten geht es denn dann in die Klinik und was könnten Sicherheitsanker zum Beispiel sein, die man zu Hause etabliert, woran erkenne ich, also was sind zum Beispiel Frühwarnzeichen auch meiner Depression, wie machen die sich zu Hause bemerkbar? Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwann nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann. Manchmal fängt es schon an, indem eine Woche vorher die gewohnte Struktur verlassen wurde, die Teller sich langsam stapeln oder die Post nicht mehr aufgemacht wird oder man vielleicht auch an Telefonate nicht mehr so gerne drangeht oder nicht mehr SMS oder WhatsApp beantworten möchte. Das wären so Signale, nach denen würden wir gemeinsam mit den betroffenen Personen schauen und zu gucken, was könnten Strategien sein, um dagegen zu arbeiten.
Ja, das klingt jetzt alles so, als ob ihr als Soziotherapeuten auch zum Patienten, Klienten, wie auch immer, hingeht. Wie findet ihr denn die Patienten?
Genau, also wir sind, ich würde sagen, zu ungefähr 99,5%, also ist jetzt nicht statistisch ausgewertet, aber wir sind größtenteils tatsächlich aufsuchend tätig, in der Regel meist bei den Patienten und Patientinnen zu Hause. Es kann aber auch im sozialen Umfeld sein. Genau, wie kommen die Klienten, also sprich die Patienten, zu uns? Das kann sehr unterschiedlich sein. In der Regel braucht es, um Soziotherapie in Anspruch zu nehmen, eine Verordnung.
Also ein Rezept sozusagen, ne?
Ja, genau. Es gibt unterschiedliche Verordnungen. Einmal die, also Verordnungsblätter, da stehen immer oben so kleine Nummern drauf, die vielleicht schon mal eine Verordnung für die Ergotherapie oder sonstiges hatten, die werden das kennen. Ganz oben rechts stehen kleine Nummern und wer, also wir brauchen die Verordnung mit der Nummer 26 und 27. Das ist einmal die Soziotherapieverordnung und der soziotherapeutische Betreuungsplan. Diese Verordnungsblätter können aber nur wirklich psychologische Psychotherapeuten, Fachärzte für Neurologie, Psychiatrie, Nervenheilkunde, oder die mit der Zusatzausbildung Psychotherapie verordnen, aber auch nicht einfach so, sondern die brauchen vorher die Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung.
Also es geht auch über so ein Antragsverfahren,
Ja.
ähnlich wie bei einer Psychotherapie. Wenn
Genau.
ich jetzt höre, hauptsächlich Fachärzte, aber auch psychologische PsychotherapeutInnen, da muss ich ja erstmal einen Zugang zu haben als Patient. Und das ist ja bekannterweise im Moment nicht so das Allereinfachste. Jetzt haben die PsychotherapeutInnen zumindest ja eine psychotherapeutische Sprechstunde, die noch nicht Therapie ist. Würde das unter Umständen, könnte das ein Zugang sein, weil an so einen Sprechstundentermin komme ich ja schon mal eher und kann mich da vorstellen, das besprechen und dann könnte der Therapeut, die Therapeutin, also ich stelle mir das gerade so vor, vielleicht sagen, ja, ich sehe da eine Behandlungsbedürftigkeit, aber den nächsten freien Therapieplatz habe ich in 9 Monaten oder so und ich schreibe Ihnen mal was für die Zeit dazwischen auf. Da gibt es sowas wie Soziotherapie. Wäre das ein möglicher Ablauf?
Tatsache ist das so. Leider wissen das die wenigsten psychologischen Psychotherapeuten. Mit dem Einlesen der Karte und der Sprechstunde, die ja mittlerweile dann, ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, verpflichtend. Da wissen sie wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, die sind mittlerweile, die mussten das einrichten, die
Genau. Also
Psychotherapeuten.
mit der verpflichtenden Sprechstunde und dem Einlesen der Karte darf in der Regel eine Verordnung der Soziotherapie ausgestellt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Dafür, aber auch dafür braucht es wieder die Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung. Wichtig ist, der Patient oder die Patientin, die können natürlich nicht für eine Genehmigung sorgen. Das muss der Facharzt an der Stelle selbst machen. Das ist aber auch kein Hexenwerk. Also es gibt die Anträge tatsächlich auf den Seiten der kassenärztlichen Vereinigungen. Also hier in NRW kenne ich mich recht gut aus. Mit der KVWL ist es gar kein Problem. Der Bogen der kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, der sieht ein bisschen anders aus, aber ist auch kein Beinbruch. Da geben im Prinzip Verordner an, dass sie im sozialpsychiatrischen Verbund aktiv sind und kooperieren und tragen ihre Grunddaten ein, welche Profession sie haben, ob sie angestellte Ärzte sind oder selbst die Kassenzulassung haben und reichen das ein. Wichtig ist an der Stelle, dass ein Kreuzchen gesetzt wurde, dass sie im gemeindepsychiatrischen Verbund ja aktiv sind und kooperieren. Und das machen sie in dem Moment, wo sie beginnen, mit einem soziotherapeutischen Träger zusammenzuarbeiten. Genau, und danach dauert das ungefähr so. Ich würde schätzen, 2 Wochen bis, weiß ich nicht, 6 Wochen ungefähr. Das kommt immer so ein bisschen auf die kassenärztliche Vereinigung an, bis dann auch eine Verordnungsbefugnis ausgestellt wird. Und dann dürfen diese Verordnungsblätter 26 und 27 verordnet werden. Es gibt aber noch, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, es gibt schon noch eine weitere Option, in die Soziotherapie zu kommen. Und das ist tatsächlich eine Verordnung über das Formular 28. Das Formular 28 können alle sonstigen Ärzte ausstellen. Das ist eine
Also auch Hausärzte?
Auch Hausärzte. Ganz häufig denken, also ganz häufig wissen nur die Hausärzte, dass sie es überhaupt verordnen dürfen. Das ist eine Überweisung, die der Indikationsstellung der Soziotherapie dient. Genau. Es gibt leider noch viele Ärzte und Ärztinnen, die das nicht kennen. Das hat einfach den Hintergrund, dann kommt mal ein Patient oder eine Patientin in die Praxis und sagt, ich hätte gerne eine Verordnung oder eine Überweisung der Verordnung für die Soziotherapie. Also damit wird halt ein soziotherapeutischer Leistungserbringer hinzugezogen, erstmal zu überprüfen, geht es hier wirklich um Soziotherapie und dann aber auch mit hinzuführen zu einer richtigen Verordnung. So zu einem Facharzt und diese Überleitung zu gestalten, weil in der Regel, also so ein Beispiel aus der Praxis ist, es gibt Menschen, die schaffen, also die haben vielleicht sind an Depressionen erkrankt und schaffen gar nicht den Weg zu einem Facharzt. Wir sind in der Regel immer wieder beim Hausarzt und wollen dann, bekommen dann vielleicht auch eine kleine Packung Antidepressiva verschrieben und irgendwann sagt der Hausarzt, lieber Patient, liebe Patientin, damit musst du jetzt mal bitte zu einem Facharzt gehen. Ja, und dann steht der Patient und die Patientin vor genau der gleichen Hürde wie sonst auch. Der Wunsch ist vielleicht da, die Planung auch, aber dann in die Aktivität zu kommen, da geht es nicht weiter. Und dafür gibt es die Option, einen soziotherapeutischen Leistungserbringer mit dem Formular 28 hinzuzuziehen. Das Schöne ist an dem Formular, es ist nicht genehmigungspflichtig. Das sind 5 Einheiten, die durch einen Leistungserbringer erbracht werden können. Das ist überhaupt nicht kompliziert auszufüllen.
Das klingt wie ein Appellieren an die Ärzte da draußen. Also, ne, das heißt, das ist ganz wichtig, dass du das so erklärst, weil unsere ZuhörerInnen sind ja häufig auch als Angehörige diejenigen, die in der Richtung aktiv werden. Und alles, was die als Information haben, können sie auch an die Ärzte herantragen, wenn ich das nochmal so betonen darf. Ja.
Es gibt halt eine große Herausforderung. Ganz häufig kennen die, also in der Sprechstunde meistens, es ist nicht bekannt, ne, bei den sonstigen Ärzten und Ärztinnen. Es gibt, also wir haben jetzt hier im Kreis Recklinghausen schon einige Hausarztpraxen, die das schon ein paar Mal ausgestellt haben, aber es gibt einfach so viele Arztpraxen, die haben das noch nie gehört. Und dann kommt ein Patient und sagt, ich brauche eine Verordnung für die Soziotherapie, weil er es kennt, oder ein Angehöriger. Dann rufen die bei der Kassenärztlichen Vereinigung an und sagen, dürfen wir Soziotherapie verordnen? Und die Kassenärztliche Vereinigung sagt nein, weil Soziotherapie verordnen, also die richtige Soziotherapie verordnen, die dürfen nur die Fachärzte mit Genehmigung verordnen. Also genau genommen ist das richtig, aber da fehlt so das kleine Funken der letzten Information, nämlich dass es hier um eine Überweisung der Indikationsstellung, zur Soziotherapie
Also
geht.
sprich, der Hausarzt kann dafür sorgen, dass eine Überweisung an den Facharzt oder die Fachärztin vonstatten geht, sag ich mal. Oder vielleicht auch ein bisschen schneller geht, weil auch auf einen Termin beim Facharzt warte ich ja unter Umständen monatelang.
Da haben wir jetzt noch keine Erfahrung mit. Also mit dem Formular 28 werden wir als Leistungserbringer mit hinzugezogen. Also es ist im Prinzip eine Überweisung zu uns, auch auf einem Verordnungsblatt, ganz wichtig. Wir haben ja auch schon die unterschiedlichsten Rezept, und bekommen. Also die formalen Voraussetzungen, wir leben in Deutschland, sind immer noch so, wir brauchen dieses Formular 28, sonst können wir leider nicht aktiv werden. Das Schöne ist am Formular 28, dass wir keine Fristen beachten müssen. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Wir können, sobald wir das haben, 5 Einheiten Soziotherapie erbringen. So fürs Verständnis, eine Einheit besteht aus 50 Minuten direkter Zeit und 10 Minuten indirekter Zeit.
Also wie eine Therapiestunde vom Umfang, ne?
Genau. Nur mit dem Unterschied, dass wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass wir auch den Facharztbesuch begleiten, wir natürlich nicht mit einer Einheit auskommen. Wir können dann halt auch mehrere Einheiten machen. Das heißt, in der Regel finden ja 1 bis 3 Termine statt mit so einer Verordnung. Genau. Es ist nicht genehmigungspflichtig. Das heißt, wir reichen diese Verordnung auch erst nach den 5 geleisteten Einheiten ein. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben es geschafft aufgrund unseres Netzwerkes. Wir sind ja Netzwerker. Wir wissen natürlich genau, welche Ärzte oder welche Fachärzte in der Umgebung Soziotherapie verordnen können. oder wo es vielleicht auch schneller auf eine Warteliste geht oder wer überhaupt bereit ist, so zur Therapie zu verordnen. Wir schaffen es also, mit diesen 5 Einheiten jemand bei einem Facharzt anzudocken. Und dieser Facharzt stellt, weil der die Genehmigung zur Verordnung hat, die Formulare 26 und 27 aus. Dann ist wichtig, dass das Formular 27 vom Facharzt, von dem soziotherapeutischen Leistungserbringer und vom Patienten oder der Patientin unterschrieben wird. Und das wird weggesendet. Insgesamt gibt es einen Rechtsanspruch auf bis zu 120 Einheiten Soziotherapie in einem Leistungszeitraum von 3 Jahren für eine Diagnose.
Das ist ja schon ein ganz ordentliches Paket, ne?
Damit kann man schon was machen, das auf jeden Fall. Wichtig ist aber auch zu sagen, dass man pro Verordnung immer nur maximal 30 Einheiten verordnet bekommt.
Okay, es wird dann immer, müsste dann jeweils verlängert werden oder also neu verordnet werden, neu beantragt werden
Genau.
und dann, ja. Aber auch 30 Einheiten sind ja schon einiges. Und jetzt habe ich verstanden, also diese Geschichte über den Hausarzt und diese 5 Einheiten, die können schon mal gut helfen, um den Patienten dabei zu unterstützen, auch zu einem Facharzt zu gehen, also das auch so umzusetzen. Und das ist ja etwas, was häufig auch Angehörige machen. Also könnte man sagen, an der Stelle seid ihr auch eine echte Entlastung für Angehörige?
Ich würd schon sagen, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel die Angehörigen zulassen. Es gibt natürlich auch die Angehörigen, die wollen das alles oder die haben aufgrund der Situation dann vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen ins System verloren und machen dann deutlich mehr, als es vielleicht auch gesund wäre zu tun, auch für die betreffende Person. Genau, aber wir könnten dadurch natürlich zu einer Unterstützung werden. Also es kommt natürlich, also zumindest was so die medizinische Richtung angeht, was wir halt nicht können. Und da ist halt ein ganz großer Unterschied auch zur Eingliederungshilfe. Wir sind nicht zuständig für die Tagesstrukturierung unserer Patientin. Also 30 Einheiten oder vielleicht auch insgesamt 120 Einheiten in einem Leistungszeitraum von 3 Jahren klingt erstmal viel, aber es ist nicht vergleichbar mit der Eingliederungshilfe. Ne? Also die Eingliederungshilfe hat oder kann in so einem Zeitraum von 2 Jahren ein deutlich höheres Fachleistungskontingent haben, in dem die einzelnen Lebensbereiche betrachtet werden und wo wirklich aktive Unterstützung über viel längeren Zeitpunkt erfolgen kann.
Ja, du sagtest gerade, Tagesstrukturierung sei nicht die Aufgabe von Soziotherapie, sondern eher Eingliederungshilfe. Magst du noch mal ein, zwei Sätze sagen, was genau ist Eingliederungshilfe? Das sind ja alles so Begriffe aus dem Sozialgesetzbuch, die auch so der normale Verbraucher, die normale Verbraucherin nicht so auf dem Schirm hat.
Genau, also Eingliederungshilfe, ambulante Eingliederungshilfe, es unterscheidet sich in ambulante und stationäre, kann als die besonderen Wohnformen, das ist dann immer, wenn irgendjemand oder wenn Klienten und Klientinnen oder Nutzende in einer Einrichtung zum Beispiel leben, ambulant betreutes Wohnen. Das ist genau ambulante Eingliederungshilfe. Das bedeutet, Personen leben in ihren eigenen Wohnungen und werden durch diese Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben unterstützt. Es geht um die eigenständige Bewältigung des Alltages und die selbstständige Lebensführung. Und da ist aber schon auch eher der Fokus auf der Sicherstellung der Versorgung. Ne?
Ja.
Und in der Soziotherapie geht es eher um die gesundheitliche Stabilisierung. Und natürlich kann man auch mal Themen flankierend ansprechen. Und natürlich wissen wir, dass wenn die finanzielle Situation von jemandem nicht gesichert ist und jemand die Wege vielleicht zum Jobcenter oder zu sonstigen Institutionen nicht alleine gehen kann, dass das eine Auswirkung auf die gesundheitliche Stabilität hat. Nichtsdestotrotz können wir im Rahmen der Soziotherapie jetzt nicht regelmäßig den Besuch zum Jobcenter begleiten. Was wir mal machen können, ist, wir können mal einmal mitgehen und gucken, was passiert denn
Ja.
in dem Moment? Welche Muster zeigen sich vielleicht auch da? Und würden dann eher ganz bewusst Strategien erarbeiten, damit die Person beim nächsten Mal diesen Weg vielleicht alleine schafft. Also die Soziotherapie gibt eher Impulse, während die ambulante Eingliederungshilfe über deutlich längeren Zeitraum und deutlich intensiver die unterschiedlichen Lebensbereiche begleiten kann.
Das heißt, in der Eingliederungshilfe, so habe ich es jetzt verstanden, das sind die Modelle, wo eine Betreuerin oder ein Betreuer für so und so viele Stunden in der Woche einem ja Bedürftigen, also bedürftig im Sinne von, der braucht das, der hat da Bedarf dran, zur Verfügung gestellt wird und wirklich im Alltag begleitet. Ja, und Soziotherapie ist dann eher ähnlich wie eine Psychotherapie, sozusagen same, same, but different. Und was ist der Unterschied zur Psychotherapie? Wir haben schon gehört, auch so eine Einheit umfasst 50 Minuten, wie in einer klassischen Psychotherapie. Ihr geht zum Patienten nach Hause, also ihr habt nicht eine Praxis und da kommt der Patient hin. Das wäre ein Unterschied. Wo sind noch Unterschiede?
Wir haben halt keinen Heilauftrag. Das ist halt, glaube
Ah,
ich, der
okay.
größte. Das ist, glaube ich, mit der größte Unterschied. Und wir unterstützen eher durch Training und Handlungsanleitung.
Ist es so ein bisschen wie Ergotherapie? Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ergotherapie ist ja nicht nur Vogelhäuschen basteln, wie das manchmal in Klinik ist.
Ich glaube, Ergotherapie hat mehr Schnittpunkte zum ambulant betreuten Wohnen, habe ich den Eindruck. Aber ich kenne mich
Ah,
auch
okay.
persönlich nicht so gut in der Ergotherapie aus, dass ich das jetzt so beurteilen kann. Also ich würde sagen, Soziotherapie ist eher so eine Transferleistung der Psychotherapie in den Alltag. Also man mag sich mal vorstellen, wir haben jemanden mit erheblichen Zwangserkrankungen. Und ich habe das ganz häufig bei Patienten und Patientinnen gehabt, die kamen dann aus therapeutischen Einrichtungen und sagten, ich soll jetzt regelmäßig an Kirchen vorbeigehen. Tja, und
Ja,
dann waren die
ja.
total motiviert, das zu tun, aber dann ging es in der Umsetzung nicht weiter, weil die Motivation da leider nicht ausgereicht hat, weil die Ängste und die Sorgen und also viel größer waren, als dann, um es sonst alleine umsetzen zu können. Das heißt, natürlich wissen wir auch, dass Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen das mit den betreffenden Personen üben können. Aber dafür reicht die Zeit meistens gar nicht aus.
Ja.
Und die wenigsten sind tatsächlich auch aufsuchend tätig, auch wenn sie es eigentlich könnten. Und das wird wahrscheinlich auch was mit den langen Wartelisten zu tun haben. Das heißt, wir können das üben und wir sind dann für den Transfer mit zuständig und können auch Rückmeldungen darüber geben, wie ist denn das gelaufen? Also es geht darum, mithilfe der Soziotherapie ein Behandlungsdreieck zu entwickeln
Ah,
zwischen dem
ja.
Behandler, dem Patienten und dem Leistungserbringer und dann Rückmeldung auch einfach zu geben. Vielleicht, also es kann ja immer gut sein, dass sich in der Psychotherapie dann etwas dadurch verändert, dass neue Impulse kommen, aber auch andersrum, dass wir Impulse geben können. Und deswegen ist der soziotherapeutische Leistungserbringer dem Verordner gegenüber auch von der Schweigepflicht entbunden. Und da geht es
Per
nicht
se.
per se, genau,
Per
da geht
se.
es. Genau, da geht es nicht darum zu sagen, bei dem hat es jetzt aber so unterm Sofa ausgesehen.
Ja.
Aber ganz häufig zeigen sich ja auch im Alltag nochmal andere Themen. Wir haben das, also wo es besonders deutlich wird oder wurde, fand ich immer, also auch Kinder- und Jugendpsychotherapeuten dürfen ja Soziotherapie verordnen.
Ah, okay.
Und da haben wir immer den größten Unterschied gesehen. Denn die Kinder und Jugendlichen, also wir haben immer ab dem 14. Lebensjahr begonnen zu arbeiten. Es gibt per se keine Altersbegrenzung. Vielleicht das nochmal ab dem 18. Lebensjahr muss man Zuzahlung zahlen. Genau, aber um nochmal zurückzukommen, in der Praxis beim Kinder- und Jugendpsychotherapeuten haben sich die Themen und auch die Kooperation meistens nochmal ganz anders dargestellt. Und im häuslichen Setting, ja, waren die halt einfach nur ganz normale Jugendlichen, Jugendliche, die dann
Ah, ja.
ganz anders auch nochmal vielleicht auch ein bisschen rebellierend sich gezeigt haben, wo die Dynamiken innerhalb der Familie nochmal eine viel größere Rolle gespielt haben, so dass ganz häufig, wenn es darum geht, mit Jugendlichen zu arbeiten, wo sich erste psychiatrischen Störungsbilder beginnen zu manifestieren, es
Ja.
gibt da ja in der Regel noch gar keine Diagnosen, da dann auch die, gerade die Angehörigen mit einbezogen werden müssen. Weil es
Ja.
meistens familiäre Kontexte sind und Dynamiken, die das halt mit beeinflussen. Wenn ich dann immer zur Schule gefahren werde,
Ja. Wie soll ich es dann lernen, selber den Weg zu bewältigen? Genau, ja.
genau. Und da haben wir meistens dann auch, also wir jetzt als BSG zumindest mit einem systemischen Blick drauf geschaut und auch nochmal geguckt, wofür ist es denn überhaupt gut, das Symptom, ne? Also was erfüllt es vielleicht auch innerhalb der Familie? Und da ist dann auch natürlich die Angehörigenarbeit total wichtig. Der größte Teil unserer Patientin ist aber volljährig, und da geht es meistens um ja Störungsbilder, also sehr diverse Störungsbilder und Da freuen wir uns aber auch, wenn Angehörige mitwirken oder wenn, also wichtig ist, der Patient oder die Patientin muss halt ihr Einverständnis dafür geben, dass sie bereit ist. Und das müssen nicht nur Angehörige sein, das können auch Nachbarn sein, die aber eine große Rolle im sozialen Umfeld
Ja.
zeigen. Und ja, also dann ist jede Person gut, die mit einbezogen werden kann. Haben wir ganz häufig auch gerade bei Menschen, also so mit psychotischen Störungen, die dann noch irgendwie im häuslichen Setting leben, erwachsene Personen, die sich
Ja,
dann an und abme
das
die sich
gibt
an und
es gar
abmelden
nicht so
müssen zu
selten.
Hause, genau, und dann eher in so eine Kinderrolle fallen und gar nicht lernen können, mit ihren Störungsbildern umzugehen. Genau, also da geht es dann auch ganz häufig nochmal darum, die Angehörigen mit abzuholen, die Ängste auch zu nehmen, zu gucken, wie kann man hier auch ein Sicherheitssystem bauen. Genau, also Soziotherapie ist nicht nur Training und Handlungsanleitung, sondern wir sind auch koordinativ tätig. Also das heißt, wir füllen keine Anträge aus, das würden wir, machen wir in keinem, also weder im ambulant betreuten Wohnen noch in der Soziotherapie. Da hätte ja keiner was von gewonnen, wenn wir dann die Anträge ausfüllen, dann sind wir weg und dann, wer macht's dann? Aber wenn wir feststellen, es gibt so viele unterschiedliche Themen, die bearbeitet werden müssten und weiß ich nicht, der Umgang mit der Post, der Briefkasten quillt über, ist ein Thema davon. Dann kann es sein, dass wir das mit der Person besprechen und sagen, es gibt dafür zum Beispiel rechtliche Betreuung, ne, die auch in diesem Bereich das gerade mal für 2 Jahre übernehmen kann und
Und
dann.
dann wären wir wieder bei Eingliederungshilfe, die ihr dann auch manchmal mit anstoßt,
Genau,
verstehe ich so, ne?
genau, genau. Oder wir gucken nach Netzwerken, ne? Wenn es generell um Schwierigkeiten im Umgang mit der Post geht. Manchmal gibt es ja auch sprachliche Barrieren. Wenn man sich das Amtsdeutsch anguckt, dann wundert das auch nicht. Genau, und dann kann man natürlich auch gucken, gibt es vielleicht sonstige Anbieter, wo man mal hin kann. Also geht es dann um generelle Themen, ne? Wie gehe ich mit meiner Unsicherheit um? Wie gerate ich vielleicht nicht in Panik, weil Stress und Panik natürlich auch automatisch wieder psychische Erkrankungen und Akutphasen befeuern. Also da geht es schon eher darum, wie kann ich in meinem häuslichen Setting gut dafür sorgen, dass meine Erkrankung nicht immer wieder aufs Neue erfacht wird. Wir machen die nicht weg. Also es
Ja,
kann
das
gut
ist dann der
sein,
Unterschied,
genau.
kein Heilauftrag, wobei auch die Psychotherapie ja häufig zum Ergebnis hat, dass jemand gut mit seinem Störungsbild umgehen kann. Also auch gerade bei Depressionen, eine Erkrankung, die ja in Episoden verläuft normalerweise, da geht es auch in der Psychotherapie ja zum Teil darum, wie kann ich damit umgehen, wenn ich merke, da kündigt sich eine neue Episode an oder so.
Genau, darum geht's. Genau, also es kann gut sein, da denke ich immer an eine meiner ersten Patientinnen, die ich hatte. Die hatte seit vielen Jahren eine Depression. Die kannte das, sie kannte ihre Themen und nach 16 Einheiten Soziotherapie hatte die auch erstmal wieder alles, was sie brauchte, um weiterlaufen zu können. Die Erkrankung war nach wie vor da, aber sie hatte erstmal ihre Handlungsmuster ausgeweitet, hatte für sich ein Sicherheitssystem geschaffen und neue Strukturen aufgebaut, die es ihr ermöglicht haben, in eine Selbsthilfegruppe zum Beispiel zu gehen, wieder regelmäßig ihre Arztbesuche wahrzunehmen. Es gibt aber auch Personen, die sind dann wirklich 120 Einheiten bei uns und dann ist klar, da muss es was anderes geben. Die Soziotherapie ist gar nicht darauf ausgelegt. Deswegen, ich hatte am Anfang gesagt, 120 Einheiten für eine Diagnose in einem Zeitraum von 3 Jahren. Es gibt mit Sicherheit Leistungserbringer, die versuchen, noch länger mit den Personen zu arbeiten. Aber eigentlich sollte sich nach 90 bis maximal 120 Einheiten eine Perspektive aufgetan haben, wo schon deutlich wird, in welche Richtung geht das Ganze. Soziotherapie ist nichts Versorgendes. Es ist nichts von Dauerhaftigkeit. Ich sage eher, es geht um Impulse, die gesetzt werden, Handlungsübungen, Handlungsanleitungen. Ich habe mal mit einer Patientin, also ich muss es nicht aktiv begleiten. Als Beispiel möchte ich da gerne eine Patientin benennen, die hatte Sorge oder die hatte wirklich Angstzustände, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, was natürlich Grundvoraussetzung ist, um von A nach B zu kommen und Termine wahrzunehmen, wenn man keinen Führerschein hat. Mit der habe ich, glaube ich, 2 Einheiten lang an der Bushaltestelle gesessen. Und dann haben wir mal geguckt, was gibt es, also was könnte mir Sicherheit geben, was könnte passieren, und sind alles durchgegangen. Und die hat dann peu à peu Busfahren gelernt. Wir sind in die
Ja.
Reflexion gegangen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied zur Eingliederungshilfe. In der Eingliederungshilfe kann es sein, dass ich Menschen über mehrere Jahre wirklich begleite, mit dem Bus zu fahren. In der Eingliederungshilfe sind dann auch eher chronifizierte Erkrankungen zu finden.
Ja, es gibt ja Menschen, die brauchen eigentlich dauerhaft eine Begleitung, ne? Also es gibt ja doch auch sehr schwere psychische oder psychiatrische Erkrankungen, die das nötig machen. Und ich verstehe, du sagtest ja, wir sind eher Impulsgeber, ne? Und
Genau.
der Einstieg war ja auch, dass du sagtest, es geht auch darum, zum Beispiel Klinikaufenthalte zu vermeiden. Wie sieht es denn umgekehrt aus, wenn jemand jetzt, sag ich mal, 12 Wochen, 8 Wochen oder 12 Wochen in der Klinik war? Und dann wird er so wieder in den Alltag entlassen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es sollte ja nach Möglichkeit jemand nicht so einen Kaltentzug, nenne ich das jetzt mal, bekommen, sondern entweder ambulant psychotherapeutisch weitermachen oder aber, und das ist jetzt die Frage, soziotherapeutisch könnte doch da sicherlich von all dem, was du gerade geschildert hast, eine Option sein.
Genau, es gibt tatsächlich auch die Option, Soziotherapie über das Entlassmanagement zu bekommen. Ich muss tatsächlich eher davon abraten. Das hat einfach was mit
Okay.
der, also was extrem anstrengend ist. Ich hatte ja schon gesagt, wie kompliziert es eigentlich ist, eine reguläre Verordnung, also für etwas, was normalerweise eine Regelleistung ist, dass da so ein Aufwand betrieben werden muss, das ist schon, das passt schon eigentlich nicht wirklich zu den Menschen dieser Zielgruppe. Und im Entlassmanagement ist es so, dass wir mit ein so einer Verordnung gerade mal 7 Tage arbeiten dürfen vom Tag der Ausstellung.
Okay, wäre zu wenig also, ne?
Und die muss dann trotzdem innerhalb der Fristen eingereicht werden. Also der Grundgedanke, ja, das würde funktionieren. Man könnte dann, wenn man einen soziotherapeutischen Leistungserbringer findet, der über das Entlassmanagement eine Verordnung mit dem Patienten leistet, könnte man sofort aktiv werden und hat dann 7 Tage lang Zeit, um erstmal alles zu etablieren.
Ich würde gerne noch mal zu den Angehörigen zurückkommen. Das klang ja gerade so, dass es sehr willkommen ist, dass sie mit einbezogen werden. Und du sagtest systemischer Blick, das ist ja, müsste man vielleicht an anderer Stelle, müsste ich noch mal eine Folge machen zu dem, was ist eigentlich systemische Therapie, wie arbeiten die? Weil das ist ja noch mal eine andere Herangehensweise und eine andere Betrachtungsweise im therapeutischen Arbeiten. Aber Stichwort Angehörige. Ich habe mal eine Folge gemacht mit Professor Bodenmann aus der Schweiz und er spricht bei Depressionen zum Beispiel von einer We Disease und sagt, die Folge verlinke ich nochmal in den Shownotes und sagt, es wäre wünschenswert, wenn die Partner, Partnerinnen oder eben auch die Kinder, ne, in die Behandlung mit einbezogen würden. Jetzt klang das gerade so. Bei der Soziotherapie ist das mal eher der Fall. Da sind die Hürden etwas niedriger, weil mein Eindruck ist, dass niedergelassene Psychotherapeuten das noch nicht so häufig tun. In den Kliniken gibt es schon mal Angehörigengespräche, aber in der ambulanten Psychotherapie scheint mir das seltener der Fall zu sein. Ist es etwas, wo man sagt, da wäre die Soziotherapie ein ganz gutes Umfeld, um gemeinsam auch, so hast du es ja auch gerade erläutert, mit Angehörigen zu überlegen, wie kann das jetzt hier zu Hause, wie kann das funktionieren? Was muss ich als Angehöriger vielleicht in meinem Verhalten auch verändern, um eben den Patienten nicht zu meinem Kind und zum Dauerpatienten zu machen, sondern damit wir Partner bleiben können?
Voraussetzung ist immer, dass Patient und Patientin damit einverstanden sind. Und dann ist dem eigentlich keine Grenze gesetzt. Also die einzige Grenze, die es gibt, ist, wir können nicht nur gesondert mit den Angehörigen arbeiten und die Aufträge gibt uns der Patient. Das
Also der
heißt,
wird zuerst gefragt, ist das
der wird
okay, wenn
zuerst
deine
gefragt.
Frau mit dazukommt, sozusagen?
Genau, ist das gewünscht? Welche Sorgen gibt es? Und natürlich sind wir ja auch eher als Unterstützung da für den Patienten. Also wenn es jetzt, also das, was wir nicht machen, ist, dass wir dann irgendwelche Telefonate annehmen von Angehörigen, denen jetzt gerade aufgefallen ist, oh, der ist schon wieder unterwegs oder also wir können nicht die Sorgen allein der Angehörigen auffangen. Das, was immer geht, ist, dass wenn der Patient damit einverstanden ist, dass Angehörige mit dabei sein können.
Also ein gemeinsames Gespräch, keine
Das, genau.
Einzelbetreuung von Angehörigen, sondern gemeinsam, und der Patient muss mit einverstanden sein.
Genau.
Und ihr seid auch nicht die telefonische Ansprechstelle. Jetzt steht er wieder nicht auf,
Genau, genau.
sozusagen.
Wir sind, wir arbeiten in der Regel mit erwachsenen Personen. Das ist halt auch einfach, das macht auch noch mal ganz viel mit der Haltung. Also die Personen, mit denen wir arbeiten, die geben die Ziele vor, natürlich in Gemeinschaft mit dem Verordner. Und ich verstehe wirklich, dass das eine sehr hohe Belastung sein kann für angehörige Personen, sich dann da auch irgendwie gefangen zu fühlen und zu sehen, ach, jetzt geht jetzt schon wieder so los, oder der fängt schon wieder an, die Nägel zu lackieren und der nächste psychotische Schub kommt. Das muss unglaublich schwierig sein.
Ist es, kann ich bestätigen, weil das ist ja die Seite, die
Ja.
ich sehe. Also zu mir kommen ja auch nur Menschen, wo das wirklich sehr, sehr schwierig zu Hause ist, ne? Es
Ja.
gibt ja auch Familien, also die meisten Angehörigen, die zu mir kommen, haben Depressiverkrankte, meistens Partner oder Partnerinnen, manchmal auch mit Angststörungen und so, aber es ist so in diesem Bereich. Und das ist schon sehr belastend für die Angehörigen. Und es gibt Familien, wo das ganz gut funktioniert, wo man sich ganz gut miteinander eingestimmt hat. Das sind Menschen, die ich so nicht sehe, weil die brauchen mich nicht.
Also eine Option, die es natürlich auch noch mal gibt, also in der Historie hatten wir tatsächlich auch Menschen, die Verordnungen mitgebracht haben, ohne dass sie selbst die Personen waren, die eine schwere psychische Erkrankung hatten, sondern wo es eine Wechselwirkung gab, die sich auch haben in psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe begeben. Ganz wichtig ist, also vielleicht auch noch mal ein bisschen zur Historie, die Soziotherapie ist ja nichts Neues, ne? Die Soziotherapie, die gibt es schon wirklich, ja, Jahrzehnte. Die
Krass,
wurde,
ne? Und
genau,
trotzdem
das ist
so
total
unbekannt.
verrückt.
Da
Es
gibt
ist
es noch
total
viel zu
verrückt.
tun bei Öffentlichkeitsarbeit, kann ich nur sagen.
Genau, also vielleicht so für den kurzen Abriss. Also es gab ein Modellprojekt, das ursprünglich durch eine AOK ins Leben gerufen worden ist. Das Modellprojekt ging über 4 Jahre und man wollte mal auswerten, ob mit Hilfe ambulanter Unterstützung, die Soziotherapie, da etwas an diesem Drehtürpatienteneffekt vermieden werden konnte. Denn jedes Mal, wenn wieder ein Patient in die Klinik geht und wieder rauskommt, das kostet unglaublich viel Geld, so ein stationärer Aufenthalt. Und meistens hat sich danach damals nichts verändert. Und mit der Hilfe, die etabliert wurde und das Projekt der Soziotherapie, konnte man bereits nach 2 Jahren feststellen, dass die Kosten bei den Krankenkassen halbiert wurden. Das war super und so wurde das direkt 2000 im Sozialgesetzbuch unter Paragraphen 37a fixiert und übernommen und dann 2002 in etwa, 2001, 2002 die ersten Soziotherapie-Richtlinien erlassen. Man hat aber festgestellt bei den ersten Auswertungen, dass die Personen, für die das ursprünglich angedacht waren, ursprünglich waren das immer nur Personen, kann ich es am besten zusammenfassen, mit psychotischem Erleben, mit psychotischen Störungsbildern, also wenn
Ja, also
Depressionen so stark sind,
Wahnvorstellungen und
genau, dass Psychosen dazukommen. Ich glaube, das lässt sich so gut zusammenfassen. Es geht auch jetzt noch aus den Richtlinien hervor, welche Diagnoseziffern, genau, vielleicht kann man die nochmal als Link oder so zur Verfügung kommen, damit man sieht, das sind
Ja,
die
sehr gerne.
vordergründigen Diagnosen, die waren meistens schon in Wohnheimen oder die hatten rechtliche Betreuung, die waren irgendwie gut aufgestellt und die sind gar nicht angekommen. Ich meine, es gab zudem auch das Problem, dass es kaum Soziotherapeuten gab, weil die Zulassung allein bei den Krankenkassen lag. Und das war, also sagen wir auch mal so, sozialpolitische Schwierigkeiten in der Umsetzung. Und 2015 wurde dann die Richtlinie erweitert, nämlich dass dass jede psychische Erkrankung, die es gibt, möglich ist. Also man hat die Option für jede F-Diagnose.
Okay, das ist wichtig. Das wäre auch noch eine
Ja.
Frage gewesen, ob es da Einschränkungen gibt. Also das ist auch noch mal wichtig zu wissen. Ja, F-Diagnose müsste man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Es gibt ja das Diagnosemanual ICD inzwischen 11, und im Kapitel F sind alle psychischen und psychiatrischen Erkrankungen aufgeführt. Deswegen
Genau.
F-Diagnose. Genau.
Genau, da gab es damals die Einschränkung, dass nur bestimmte Nummern aus der Kategorie F gezählt wurden. Seit 2015 dürfen alle F-Diagnosen sind da erfasst. Es ist nur wichtig, dass ein weiteres Kriterium vorliegt. Also klar, der GAF, der Schweregrad, der eigentlich schon überholt ist, aber der so aus der Zeit der Probe-Evaluation scheinbar entstanden ist, vor 2000. Der muss eine bestimmte Höhe haben, aber sonst muss es noch eine Einschränkung geben, zum Beispiel eine stark eingeschränkte Fähigkeit zur Planung und Strukturierung und Umsetzung von Alltagsaufgaben, was wir bei fast jeder psychischen Erkrankung haben, oder die Einschränkung in der Wegefähigkeit. Wichtig ist, hier ist nicht gemeint, es hat jemand eine Verletzung am Fuß oder Rückenbeschwerden und kann, da sind wirklich psychiatrische Störungsbilder mit gemeint, also
Ja,
Ängste,
also die
Zwänge.
Ängste, ne, die mich davon abhalten, mal eben in die
Genau.
Straßenbahn zu springen und von A
Genau.
nach B zu fahren. Ja.
Genau. Oder es gibt Einschränkungen in der selbstständigen Inanspruchnahme von ärztlich und therapeutisch verordneten Maßnahmen. Das kann natürlich auch was mit der Planungsfähigkeit zu tun haben. Wenn ich mir 5 Termine auf denselben Tag zur selben Uhrzeit lege, was auch mal passiert, oder der eine Termin 50 Kilometer von dem anderen entfernt ist mit einem Puffer von 10 Minuten, dann kann das nicht funktionieren. Also wenn es Einschränkungen in dem Bereich gibt oder wenn es eine relevante komorbide Erkrankung gibt, also eine weitere psychiatrische oder somatische Erkrankung, die da direkt mit drauf einwirkt. Na, also wenn es so eine Wechselwirkung gibt, dann ist es egal, mit welcher psychischen Erkrankung habe ich schon die Möglichkeit, wenn ich dann natürlich den entweder psychologischen Psychotherapeuten oder auch den Facharzt mit Genehmigung gefunden habe, eine Verordnung für die Soziotherapie zu erhalten. Na, also klar, die anderen Kriterien müssen auch erfüllt sein. Das ist ein bisschen komplexer, als dass wir das hier darstellen könnten. Aber die Ärzte, die es verordnen oder sonst die Leistungserbringer, die es anbieten, sollten eigentlich immer gute Adressen sein, um zu wissen, was brauche ich denn? Was muss denn auf meiner Verordnung stehen? Oder gibt es jemanden im Netzwerk, der es verordnet? Deswegen kann ich eigentlich nur dazu einladen, dass wenn Sie sich als Angehörige vielleicht auch angesprochen fühlen, dass sich die vielleicht auch die Störungsbilder ihrer Kinder, ihrer Eltern auf sie auswirken, dass sie sich vielleicht dann einfach nochmal mit einem Leistungserbringer auseinandersetzen in ihrer Umgebung und fragen, wie wäre das was, wie komme ich da rein und sich die Informationen nochmal holen.
Ja, also auch für Angehörige selber könnte das ein Angebot sein, ne? Wenn sie so mitgenommen sind, dass sie sagen, ich merke schon, das hat auch Auswirkungen auf meinen Alltag und nicht einfach nur, es ist mehr Stress, sondern ich sehe mich nicht mehr ganz so leistungsfähig oder ich merke, ich bringe selber jetzt schon Termine durcheinander oder wie auch immer, oder ne, fühle mich da so belastet. Jetzt vielleicht eine Sache noch, Recklinghausen ist ja in Nordrhein-Westfalen. Gilt das für ganz Deutschland? Weil wir sind ja ein föderales System, was dann manchmal so seine Grenzen aufzeigt. Wie ist es bei der Soziotherapie?
Die Soziotherapie ist ein echt spannendes Pflaster. Genau. Also in NRW haben wir zusammen mit dem Bundesverband der Soziotherapeuten e.V. es geschafft, dass wir seit 2021 Verträge mit allen Krankenkassen haben. Also es gibt die Primärkrankenkassen, dazu zählt AOK, IKK, alle BKKs und genau die Knappschaft. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden vergessen. Und dann gibt es die Ersatzkrankenkassen, das ist Techniker, Barmer, DRK, KKH, HEK. Auch an der Stelle hoffe ich, dass ich jetzt hier niemanden vergessen habe. Genau. Mit dem Verband der Ersatzkrankenkassen haben wir seit 2018 tatsächlich einen Vertrag erwirkt. Also der Bundesverband der Soziotherapeuten. Und 2021 kamen dann die Primärkrankenkassen dazu, wo nicht nur wir, der Bundesverband, sondern wo auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der großen Wohlfahrtsverbände praktisch einen Vertrag erwirkt hat, allerdings mit ja ein paar anderen Bedingungen in der Qualifikation. Genau, jetzt weiß ich, da ist gerade wieder sehr viel in Bewegung. Ziel soll es wohl sein, einen bundeseinheitlichen Vertrag irgendwann zu erwirken. Sehe ich aktuell noch ein bisschen als schwierig. Also wenn man in die anderen Bundesländer kommt, kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, wie die Vertragssituation ist. Ich weiß, dass es Bundesländer gibt, die haben Verträge, die haben Einzelverträge. Genau. Dann gibt es aber auch Bundesländer, wo es vielleicht ein Vertragswerk gibt, aber zu Konditionen, die unterirdisch sind. Dafür werden sie halt auch einfach keinen Soziotherapeuten finden. Dann gibt es Bundesländer, es in Baden-Württemberg, ich kann es nicht garantieren, wo Soziotherapie dann nur durch die Wohlfahrtsverbände erbracht werden darf, wo
Ah,
es nicht
okay.
private Leistungserbringer oder wo es die sozialpsychiatrischen Dienste mit abdecken müssen. Da ist, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht genau, aber das wird, ja, also ich schätze, umso tiefer ich mich in diese ganze Materie begebe, dass es ja große sozialpolitische Themen gibt und natürlich um viel Geld im Hintergrund geht, dass es irgendwie über viele Jahre verhindert wurde. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es endlich einheitlich hätten. Und ich finde auch wichtig, dass es sowohl private Anbieter als auch Wohlfahrtsverbände oder Vereine anbieten können, weil die Dichte an Soziotherapeuten echt noch gering ist. Und ich eher sehe, dass das gar nicht alles abgedeckt werden kann, wo es das bräuchte. Gerade
Wo
in so
der Bedarf
ländlicheren
da.
Gebieten ist es dann schwieriger. Genau. Also das, was ich sagen kann zu den Einzelverträgen, ist, die sind auch super unterschiedlich gestaltet. Es gibt, ich meine, in Hessen ist es, da wird, glaube ich, Essen oder Rheinland-Pfalz, da wird, glaube ich, der Anfahrtsweg, der geht dann schon, der wird dann mitberechnet in Soziotherapieeinheiten. Das ist, also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Die besten oder, ja, doch, ich glaube, die besten Informationen bekommen Sie über den Bundesverband Soziotherapie e.V.
Verlinke ich auch noch mal in den Shownotes
Genau.
am besten. Das heißt, ich sitze im Saarland oder in Bremen oder Berlin und höre mir jetzt diese Folge an und sage, Mensch, vielleicht wäre das ja was für uns. Ne? Dann wäre es gut, beim Bundesverband für Soziotherapie mal in Recherche zu gehen und zu gucken, wo finde ich das für mein Bundesland.
Genau, und da wird dann auch direkt angezeigt. Die Homepage wurde kürzlich etwas aktualisiert. Wird dann auch direkt angezeigt, welche Soziotherapeuten gibt es denn im Umfeld? Ne? Also das heißt, da muss ich vielleicht noch nicht mal über den Verband, also ich gehe über die Seite des Verbandes, aber ich muss noch nicht mal den Verband als solches anfragen, wie ist denn die Vertragssituation, sondern ich kann auch einfach einen Leistungserbringer raussuchen und
Ach
mal gucken,
super,
wo ist
ja.
der und mich da informieren, wie es dann
Das,
weitergeht.
ja, das ist doch schon mal gut, dass es so weit runter dekliniert ist.
Die meisten Leistungserbringer werden Sie in NRW finden, weil wir halt das einzige Bundesland sind, das wirklich mit allen Krankenkassen Verträgen abgeschlossen hat. Genau, dementsprechend haben wir hier schon eine relative Dichte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im Bundesverband sind wir irgendwas zwischen 120, 150 Mitglieder nur in NRW. Und das, also Sie müssen sich das mal vorstellen, als wir, ich habe im Jahr 2018 angefangen, mit der Soziotherapie zu arbeiten und erste Erfahrungen zu sammeln. Und damals waren wir, glaube ich, so eine Handvoll Soziotherapeuten verteilt. Das wurde dann mit der Erweiterung der Richtlinien 2018 so, dass auch die psychologischen Psychotherapeuten verordnen durften und die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten schon ein paar mehr Soziotherapeuten. Aber die Bedingungen waren halt einfach noch sehr schlecht. Und wir hatten ja auch nur die Ersatzkrankenkassen, mit denen wir abrechnen konnten. Der Rest war ja alles per Einzelfallentscheidung. Ja, und mit der Erweiterung 2021, dass es endlich Verträge mit allen Krankenkassen in NRW gab, kamen dann endlich auch neue Leistungserbringer mit dazu, was ich total super finde, dass Patienten auch die Auswahl haben. Gerade in größeren Städten wie in Dortmund oder in Essen, in Köln gibt es mittlerweile wirklich mehrere soziotherapeutische Leistungserbringer, so dass man da auch wirklich vom Wahlrecht, sage ich mal, auch Gebrauch machen kann. Das finde ich toll. Nur es gibt halt leider immer noch
Gibt noch viel
Flecken
zu
und
tun, auch,
Flicken, genau, wo
ich
halt
nehme
noch
an, der,
keine.
ja, genau, ich nehme an, dass der Bundesverband da wahrscheinlich, ja, das ist ja die Aufgabe eines Verbandes, da politisch auch entsprechend tätig ist, um das voranzutreiben, das Thema. Das waren jetzt eine ganze Menge Informationen. Jetzt frage ich mal, fehlt noch was Wichtiges?
Das ist eine gute Frage. Ich gucke mal ganz kurz. Also wir haben über die Ziele der Soziotherapie gesprochen.
Abgrenzung zu Psycho- und Therapie- und
Genau.
Eingliederungshilfe, dann
Genau.
wie komme ich dran?
Die Zielgruppe ist klar. Wer kann es verordnen? Die Verordnungsformulare sind ein bisschen komplex, aber wer da Informationen braucht, der sollte sich an die Leistungserbringer wenden. Ganz wichtig ist vielleicht an der Stelle nochmal zu sagen, dass um in die Soziotherapie zu kommen, braucht es in der Regel ein gutes Netzwerk. Also es braucht Unterstützung. Irgendwie muss ja auch alles passen. Ich brauche auch den Verordner mit der Genehmigung, was natürlich auch schwierig ist bei diesen ganzen Wartelisten, ne, für bei Psychiatern zum Beispiel. Dann weiß ich ja gar nicht, hat er jetzt die Genehmigung oder nicht. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, über die Kassenärztliche Vereinigung mal nachzufragen, welcher Facharzt hat denn die Genehmigung dazu? Und
Das ist ja ein ganz wichtiger Hinweis.
ansonsten kann ich ihn eher nur dazu einladen, wirklich mal die Leistungserbringer zu fragen, weil die natürlich wissen, wer regelmäßig schon verordnet hat und wer nicht. Wenn die erste Verordnung im Gang ist und sie einmal angekommen sind, kümmert, also so ist es zumindest bei uns, und ich gehe davon aus, dass die anderen Leistungserbringer, ich setze das mal voraus, dass die das genauso machen, brauchen Sie keine Sorge haben, weil dann wird der weitere Verordnungsprozess, wenn es denn nötig ist, begleitet und unterstützt.
Okay, ja.
Das heißt, es braucht nur wirklich
Die Hürde ist so am
Unterstützung.
Anfang,
Ja,
ne? Wie so
gerade
oft
da.
im Gesundheitssystem. Aber mir ging es darum, das nochmal, also die Soziotherapie wirklich nochmal als eine Option auch vorzustellen, weil, also wie gesagt, meine Hörerinnen sind ja in erster Linie Angehörige und die suchen ja häufig auch mehr oder weniger verzweifelt nach Wegen, wie kann uns geholfen werden? Und dann haben wir hier wieder so einen Mosaikstein mehr. Und ich glaube, da war jetzt eine ganze Menge an Informationen dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich die Folge vielleicht sogar zweimal anhört, weil und dann beim zweiten Mal ein bisschen mitschreibt. Ich packe noch mal alles Mögliche an Informationen in die Folgenbeschreibung mit entsprechenden Links. Und ich glaube, aber wir haben so ein ganz, ganz gutes Bild gezeichnet, ne, was das eigentlich bedeutet.
Eine Sache haben wir vielleicht vergessen: Es fallen
Ja.
Zuzahlungen an ab dem
Ah,
18.
ja.
Lebensjahr. Wenn man von den Zuzahlungen befreit ist oder sich befreien lässt, ist es natürlich dann auch
Dann
damit
ist es kostenlos.
abgegolten. Aber das ist etwas, was man wissen muss. Es ist auch anders als in der Ergotherapie. Ich weiß, bei den Ergotherapeuten zieht die Praxis es ein. Wir haben damit überhaupt nichts am Hut. Das machen an der Stelle die Krankenkasse. Die wendet sich dann
Okay.
oh,
Wie hoch ist
vier
die?
Wochen bis ungefähr 6, 7, 8 Monate später und sagt, wir bekommen hier Geld.
Also
Dafür drauf muss
irgendwann
man sich,
kriegt
ja,
man Post,
genau.
ja.
Da muss man sich drauf einstellen. Das ist begrenzt. Das heißt immer, das darf nicht mehr als 5 bis maximal 10 € pro Behandlungstag
Okay,
sein. Das heißt also,
ja.
wenn man, ich glaube, so 1,5 Einheiten gemacht hat, dann ist es bei 10 € schon gedeckelt. Und selbst egal, ob man dann 2, 3, 4 oder 5 Einheiten macht, wenn das denn sinnvoll und angedacht wäre an dem Tag, wäre es bei 10 € gedeckelt.
Ja, also für jemanden mit einem, ich sag mal,
Ja.
durchschnittlichen Haushaltseinkommen ist das stemmbar. Und es gibt ja Personenkreise, die von Zuzahlung befreit sind aus wirtschaftlichen Gründen.
Genau, wir haben das ganz häufig bei Menschen mit wirklich starken psychischen Erkrankungen, die nicht mehr arbeiten gehen,
Ja,
die entweder
ja.
in der Erwerbsminderungsrente sind oder sich über das Jobcenter finanzieren. Da ist es dann so, dann sind die in der Regel,
Die
können die
sind
sich ganz
befreit.
einfach befreien lassen. Das
Ja.
ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man einfach wissen muss. Und die Zuzahlungen fallen ab dem 18. Lebensjahr an. Das heißt,
Für Kinder und Jugendliche nicht.
für Personen, die darunter liegen, die müssen keine Zuzahlungen leisten.
Gut, dann haben wir das im Detail auch
Ja.
noch ergänzt. Super. Ja, ich sage einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube wirklich, das war so ein Strauß an Informationen. Und ich hoffe, dass wir dazu ein bisschen beitragen konnten, die Soziotherapie etwas bekannter zu machen. Denn wir haben ja auch gehört, es braucht noch viel Öffentlichkeitsarbeit, auch gegenüber den Verordnern und so, die das manchmal auch noch gar nicht so kennen. Und vielleicht trägt diese Folge ein bisschen dazu bei. Das würde mich sehr freuen.
Das würde mich auch sehr freuen, wenn zum einen vielleicht Menschen, die interessiert sind, soziotherapeutisch zu arbeiten, sich
Ja, auch
vielleicht auch
das.
noch mal ein bisschen dafür interessieren. Da ist auch immer der Bundesverband Soziotherapie e.V. ein guter Ansprechpartner und erklärt, wie es um die Zulassung steht. Und aber auch natürlich, dass die Regelleistung natürlich auch etwas bekannter wird, damit sie auch genutzt werden kann. Weil
Dann,
nur
ja.
dann kriegen wir auch neue Evaluationen hin und können auch nochmal darstellen, wie wirksam das ist. Genau. Vielen Dank für das Interesse. Ich freue mich total. Ich weiß, als ich 2018 angefangen habe, kannte es kaum jemand.
Ja.
Mittlerweile sind wir schon so groß und es ist überhaupt schon mal ein Begriff. Und ich habe den Eindruck, wir sind da wirklich in der guten Richtung unterwegs. Und deswegen vielen Dank, Maria, für dein Interesse, dass du
Sehr, sehr
das
gerne.
für den Podcast heute mal darstellen wolltest. Und wenn es weitere Fragen gibt, komm ja gerne noch mal wieder.
Wunderbar, das nehme ich mal so als Versprechen.
Gerne.
Vielen Dank für das Gespräch. Und dann sage ich unseren Hörerinnen und Hörern, das war's für heute. Und auch wenn du Fragen hast, einfach schick mir einfach eine Mail. Und unter Umständen kriegen wir nochmal für eine Sendung oder Folge Podcast einen Fragenkatalog zusammen, dass wir nochmal ins Detail gehen können. Okay, vielen Dank und dann sage ich für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.